Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir hören nun den 9. von 13 Teilen in der Auslegung des 1. Timotheusbriefes. Gesamtthema: Kennzeichen der biblischen Gemeinde. Und das Thema heute Abend lautet: Der biblische Umgang mit Witwen. Und wir lesen dazu 1. Timotheus 5, Vers 1 bis 16. Und ihr werdet sehen, es geht hier nicht nur um Witwen, es geht auch um andere Gruppen in der Gemeinde. Im Grunde kommt jeder heute vor, auch Jüngere und Ältere. Aber dann Schwerpunkt auf dem Thema Witwen dann. Also, 1. Timotheus 5, ab Vers 1. Einen älteren Mann, ist gemeint, fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Die jüngeren Männer wie Brüder. Die älteren Frauen wie Mütter. Die Jüngeren wie Schwestern mit allem Anstand. Ehre die Witwen, die rechte Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. Dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Es soll keine Witwe auserwählt werden unter 60 Jahren. Sie soll eines einzigen Mannes Frau gewesen sein und ein Zeugnis guter Werke haben, wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie den Bedrängten beigestanden hat, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie ihrer Begierde nachgeben, Christus zuwider, so wollen sie heiraten und stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Daneben sind sie faul und lernen von Haus zu laufen. Und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu lästern. Denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie diese. Die Gemeinde aber soll nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen uns nochmals erheben zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du alles wohlgeordnet hast. So auch das Zusammenleben in der Gemeinde. Hilf uns, auch diese Ordnungen einzuhalten, zum Segen für alle Beteiligten. Hilf auch heute Abend, schenk Weisheit, um das Recht zu verstehen und auch danach leben zu können. Amen. Amen. Bevor wir zum Hauptthema über die Witwen kommen, sind ja noch andere Bereiche genannt. Ich weiß nicht, vielleicht frage ich einfach mal, ob hier jemand ist, die Witwe oder Witwer ist. Gibt es einige unter uns? Ja, sind doch also einige betroffen davon, einige schon länger, einige auch kürzer, wie ich mitbekommen habe. Ja, das ist ja immer schwer, aber darauf gehe ich dann gleich noch ein. Es geht hier in diesem Kapitel 5 um verschiedene Personengruppen. Es geht um ältere Männer, jüngere Männer, ältere Frauen, jüngere Frauen, verwitwete Frauen. Man kann Ähnliches vielleicht auch über verwitwete Männer sagen, betrifft also sicherlich auch Männer, vieles davon. Dann geht es im Weiteren auch um die Ältesten und andere Gruppen in der Gemeinde. Fangen wir an mit dem ersten und grundlegenden, nämlich die Gemeinde ist wie eine große Familie, wo wir zusammenleben. Jeder hat ja seine kleine Familie. Ich freue mich auch, dass meine Familie jetzt hier ist. Eine kleine Familie von 4 Personen in Pforzheim. Wir haben natürlich viele Verwandte, da geht es dann in die Hunderte. Aber sonst, die Familie, wenn man so zusammenlegt, ist relativ klein, aber wenn man sich in der Gemeinde trifft, ist es ja größer. Auch unterschiedlich, es gibt kleine Gemeinden, es gibt große Gemeinden, aber es ist wie eine Familie. Kleinere Gemeinden haben zum Beispiel den Vorteil, dass man sich da auch kennt. Ja, hat man viel mehr Möglichkeiten, den Einzelnen tiefer kennenzulernen als in einer sehr großen Gemeinde. Wenn eine Gemeinde sehr groß ist, empfiehlt es sich, vielleicht Hauskreise zu bilden, um sich da etwas näher kennenzulernen oder auch verschiedene Tochtergemeinden zu bilden, damit es eine bestimmte Größe nicht überschreitet und nicht zu unpersönlich wird. Eine Gemeinde ist also eine große Familie. Da gibt es ältere Männer, jüngere Männer, ältere Frauen, jüngere Frauen, Witwen und so weiter. Und alle Ordnungen, die dort vorhanden sind, sollten in Liebe praktiziert werden. Bei Sünde muss Ermahnung geschehen, aber das muss in Liebe gesagt werden, wobei die Wahrheit dabei nicht verschwiegen wird. Ermahnung deshalb, damit der gesündigt hat, nicht ins Verderben läuft. Man hat eine Verantwortung auch füreinander. Natürlich besonders die Ältesten haben auch die schwierige Aufgabe zu ermahnen, aber auch zu trösten, aufzuerbauen. Wir haben ja schon einiges darüber gehört. Aber auch jeder Christ, wenn er mitbekommt, da läuft etwas schief, sollte auch dieses Herz haben, barmherzige und liebevolle Herz, dem anderen beizustehen und zurechtzuhelfen. Und nun steht hier konkret in Vers 1, einen älteren Bruder ist gemeint, fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Es gibt ja jüngere Brüder und ältere Brüder. Es ist sehr ungehörig, wenn jüngere Brüder mit einem um einiges älteren Bruder umgehen, wie mit einem Gleichaltrigen. Es wird heute leider allzu schnell vergessen, dass in der Bibel auch steht, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Also wir sollen die älteren Menschen respektieren. Heute werden sie leider oft verachtet. Dabei sind sie Menschen, die eine größere Lebenserfahrung haben und wir sollten auch von ihnen lernen. Manche haben auch ein Hörgerät, wie man gerade hört. Vielleicht kann man das ausschalten oder leiser stellen. Auch da wollen wir barmherzig sein. Hört ihr das Piepsen auch? Ich weiß nicht, wer das ist, aber vielleicht kann man es ja ein bisschen runterdrehen. Ja, also es gibt ältere Brüder und es gilt ja auch das biblische Gebot, die Eltern zu ehren. Die Eltern zu ehren. Und von diesem Gebot her leitet sich auch das ab, dass man ältere Brüder auch wie einen leiblichen Vater behandelt und ihn nicht herablassend, auch wenn man ihn ermahnen muss. Wir haben auch in unserer Gemeinde ältere und jüngere Brüder und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie die jüngeren Brüder auch respektvoll mit den Älteren umgehen, wobei die Älteren eben auch nicht fehlerlos sind, unfehlbar und müssen auch ermahnt werden. Und so sollten wir das auch praktizieren. Da muss irgendwo noch ein Mikrofon an sein oder irgendeine Technik. Ja. Ja, hier steht das Wort übrigens, wir sollen ihn nicht anfahren. Anfahren wäre also eine aggressive Art, umzugehen mit älteren Menschen. Und es ist also eine Rücksteuerung von irgendeinem Hörgerät. Ich kenne mich damit aus. Ich weiß nicht, wer es ist, wahrscheinlich hört das nicht. Vielleicht sieht jemand bei seinem Nachbarn. Ich nehme an, da vorne ist es. Okay, aber das war jetzt auch liebevoll ermahnt. Aber wenn es jemand nicht hört, dann nützt das auch nichts. Ne? So müssen wir auch, es ist interessant, wie Gott immer Beispiele zur Illustration schenkt. Ich habe den Bruder jetzt nicht angefahren, ich habe nur versucht, ihm das deutlich zu machen. Aber da er mich nicht hört, kann er es auch nicht abstellen. Also wir wollen das liebevoll versuchen zu ermahnen. Es ist aber schon irritierend, ja, und bringt mich ganz aus dem Konzept. Also ermahne ihn wie einen Vater. Und vielleicht kann ihm auch jemand helfen. Ja.
Dann
Ja, es ist aus. Siehst, man muss nur anfassen. Ich wusste schon, ich habe das schon oft erlebt bei Versammlungen. Und es war jetzt eine liebevolle Ermahnung. Vielen Dank für die Hilfe der Geschwister. Und so soll es auch in einer Gemeinde sein. Das war jetzt die beste Illustration. Hat mir Gott selber ein Beispiel geliefert. Sein älterer Bruder, wahrscheinlich älter als die meisten von uns. Und kannst du mich hören, lieber Bruder? Gut, geht's auch, wenn es ein bisschen leiser gestellt ist. Vielen Dank. Ermahne ihn wie einen Vater und die jüngeren Männer wie Brüder. Man soll also hier sie wie Brüder ermahnen, das heißt nicht wie Außenstehende. Auch wenn zwischen jüngeren Brüdern oder auch von einem Älteren zu einem jüngeren Bruder Ermahnung gegeben werden muss, ist es doch ein Bruder. Und bei jeder Ermahnung gilt es, was der Herr Jesus sagt, auch den Balken im eigenen Auge zu sehen, bevor ich den Splitter im Auge des Bruders oder auch der Schwester herausziehe. Wenn wir also Ermahnung üben, dann gilt es immer zuerst uns zu sehen. Wo bin auch ich fehlbar? Wo habe auch ich versagt? Wo brauche ich die Vergebung? Und das macht uns demütig, wenn wir nicht herabschauend auf andere blicken, sondern immer auch unseren eigenen Balken im Auge sehen. Das Wort, was wir hier ermahnen steht, heißt Parakalein im Griechischen und wörtlich heißt das zur Seite rufen, helfend beistehen, ermutigen, appellieren, warnen. Alle diese Bedeutungen kann es enthalten. Im Griechischen haben die Worte ja oft eine große Bedeutungsbreite. Also ihr seht, es ist auch ein seelsorgerliches Ermahnen, nicht ein Kaputtmachen oder Anbrüllen. Die älteren Frauen wie Mütter, da gilt genau das Gleiche. Wenn eine ältere Schwester ist und man muss ihr etwas Unbequemes sagen, dann soll das auch in aller Demut und Liebe geschehen. Und die Jüngeren wie Schwestern, aber mit Anstand. Wenn ein Bruder eine jüngere Schwester ermahnt, sollte er das seelsorgerliche Prinzip beherzigen, dass auch ein Tisch dazwischen steht, dass er sich nicht auf irgendwelche Gefahren einlässt beim anderen Geschlecht. Also Abstand zu halten. Manchmal kann es notwendig sein, zu dritt dann, also insgesamt zu sein bei einem Gespräch, nicht allein, wenn schwierigere Probleme anzusprechen sind. Vielleicht mit der Ehefrau zusammen dann auf die Schwester zuzugehen, dass man also Seelsorge auch als Ehepaar übt, vielleicht an anderen Ehepaaren, da wo Ermahnung notwendig ist. In Hiob 31, Vers 1 spricht ja Hiob, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, keine Jungfrau anzuschauen oder keine Frau überhaupt, also begehrlich anzuschauen. Ausnahme natürlich, wenn man einen Ehepartner sucht, dann aber auch nicht lüstern, nur die Triebe, sondern es gilt den Menschen als Gesamtheit zu erkennen und wahrzunehmen. Aber heute ist es oft ein unkeuscher Blick und das sollte bei einem Christen nicht sein. Jetzt kommen wir zu den Witwen. Ehre die Witwen, die rechte Witwen sind. Hier steht im Griechischen das Wort Chera, das kann Witwe heißen, also eine Frau, die durch den Tod ihres Mannes Witwe oder alleinstehend geworden ist. Es kann sich aber auch auf Alleinstehende allgemein beziehen, die zum Beispiel auch verlassen wurden von ihrem Ehepartner durch Trennung oder Scheidung, aber insbesondere eben durch Tod. Und immer wenn jemand einen Verlust erlebt hat, in dem der Partner gestorben oder weggegangen ist, ist das sehr schmerzlich. Generell sollte die Gemeinde solche Personen nicht wegstoßen, sondern ihnen eine Heimat schenken, ihnen Jesus als den groß machen, der tröstet, der hilft, der die Wunden heilen kann. Es hat vorhin jemand gesagt, auch eine Witwe war es, ich weiß nicht wer, aber ich habe es gehört, ich bin nicht allein, ich habe Jesus. Ja, wenn man das wirklich sagen kann, man wirklich selig und glücklich zu schätzen, ja. Das ist eine sehr schöne Antwort. Und man ist ja auch nicht ganz allein, man hat ja auch viele Geschwister, man hat auch viele Menschen. Man sollte sich dann auch nicht vergraben irgendwo und zurückziehen. Am Anfang neigt man vielleicht dazu, zu sagen, ja, jetzt bin ich ganz allein, jetzt habe ich gar niemand mehr. Aber ihr habt da bestimmt auch Freunde oder in der Gemeinde Geschwister, wo ihr Gemeinschaft haben könnt. Ein Hauskreis kann eine große Hilfe sein, wo man sich offen austauschen, füreinander beten kann. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, aber man muss auch selber aktiv werden, sich nicht zurückziehen. Die Erfahrung habe ich auch schon im Leben gemacht. Ja, ich habe auch zwei Witwen selber aus nächster Nähe erlebt, meine Mutter und meine Großmutter, als der Vater und der Großvater gestorben ist. Und man sollte sich also nicht einfach dann einigeln oder sagen, ja, jetzt hat mein Leben keinen Sinn mehr. Das Leben hat immer so lange einen Sinn, wie der Herr einem das Leben erhält, so lange dürfen wir ihm auch dienen. Also wenn dein Mann gestorben ist und du bist noch da, dann hat der Herr noch einen Auftrag für dich. Vielleicht auch andere Witwen zu trösten, ihnen das Evangelium zu bringen. Wir werden nachher noch etliche Beispiele hören. Die Witwen in alter Zeit und auch in manchen Ländern heute noch, die waren oft arm, weil es gab keine Sozialversicherung. Und wenn der Mann nichts hinterlassen hatte, dann standen sie mittellos da. Das ist heute auch oft so. Selbst wenn eine Sozialversicherung ist, es gibt trotzdem oft Armut, es ist oft eine kleine Witwenrente, ist nicht immer so groß. Aber hier sagt das Wort ganz klar, dass man hier unterscheiden soll. Wenn jemand wirklich eine gute Rente hat, viel geerbt hat und so weiter, dann muss die Gemeinde hier nicht noch große Spenden sammeln für solche Witwen. Es geht wirklich um solche, die wirklich in der Armut sind, die bedürftig sind. Aber natürlich den Trost kann man jeder Witwe und auch jedem Witwer weitergeben. Es geht aber auch um materielle Unterstützung, da soll man auch prüfen, wer wirklich in großer Not ist, in materieller Not auch. Die seelsorgerliche Not ist natürlich generell vorhanden und abzuhelfen, aber die materielle Not. Und wenn das Wort hier steht, ehre die Witwen, das kommt auch in anderen Zusammenhängen vor und heißt eben nicht nur, dass man sie wertschätzt, sondern auch, dass man ihr praktisch hilft. Dieses Ehren im Griechischen, Time, das enthält auch immer die Versorgung, die Unterstützung, auch die materielle Versorgung. Also ehre sie nicht nur, indem du sie respektierst, sondern auch indem du ihr praktisch hilfst. Das ist im Wort Gottes hier gemeint. Und die rechte Witwen sind. Das sind also solche, die bedürftig sind und auch solche, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Nicht solche, die ausschweifend sind und lebendig tot, haben wir ja vorhin gehört. Denen soll man nicht noch Geld geben für ihren, sage ich mal, materialistischen Lebenswandel. Das soll die Gemeinde nicht unterstützen, sondern solche Witwen, die gottesfürchtig sind, die gläubig sind, die die Hoffnung auf Gott setzen. Für die ist die Gemeinde zuständig. In Vers 4 wird nun gesagt, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen, denn das ist wohlgefällig vor Gott. Was heißt das? Die Kinder, die Enkel, die Verwandten sollen ihre verwitwete Mutter oder Großmutter nicht im Stich lassen. Die können nicht sagen, jetzt geh mal zur Kirche und lass dich da versorgen. Nein, zuerst sollen die Angehörigen die Witwe versorgen. Ist doch an sich klar, aber heute ist oft vieles nicht mehr klar. Da schiebt man so schnell wie möglich die Alten ab und versucht ans Erbe zu kommen. Leider ist es oft so. Es ist eine sehr gottlose, endzeitliche Gesellschaft, in der wir leben. Eine große Sünde. Nein, wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen. Das ist wohlgefällig vor Gott. Es gibt ein schönes Beispiel im Neuen Testament, wo eine Frau sich ganz besonders Witwen angenommen hat. Wisst ihr, an was ich da denke? Wie? Tabitha, richtig. Und wo steht es? Apostelgeschichte 9. Und wir hören einmal, was diese Frau gemacht hat. Die war selber keine Witwe, es war eine junge Frau, die gestorben ist und die Gott durch seinen Apostel Petrus wieder zum Leben erweckt hat. Und wir lesen hier, was sie getan hat. In Apostelgeschichte 9, ab Vers 36. In Joppe, das ist das heutige Jaffa bei Tel Aviv in Israel, aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und jetzt kommt's. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Die hat also für Witwen Röcke und Kleider hergestellt, um sie zu versorgen, um ihnen zu helfen. Und dann wissen wir ja, was passiert. Petrus ließ alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf, und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt, und viele wurden gläubig an den Herrn. Es kommt ja nachher noch die Stelle in 1. Timotheus 5, Vers 16, wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie diese. Ja, die Tabitha war auch so eine gläubige Frau, die Witwen versorgt hat. Also, liebe Geschwister, wer soll alles Witwen oder überhaupt alleinstehende Menschen, genauso Witwer, versorgen? Zuerst die Angehörigen, dann auch Menschen, denen es aufs Herz gelegt ist. Und dann auch die Gemeinde. Die Gemeinde kann natürlich nicht für alle Witwen aufkommen. Deshalb dürfen die eigenen Hausgenossen hier sich nicht aus der Verantwortung herauswinden. Es ist ja so, dass zuerst die Eltern, hoffentlich, ja, heute ist ja nichts mehr selbstverständlich, aber dass die Eltern lange Zeit für ihre Kinder sorgen, bis sie volljährig oder aus der Ausbildung heraus sind, bis sie aus dem Hause sind, vielleicht ausstudiert haben und was auch immer. Aber dann, wenn die Eltern älter und schwächer werden, ist es doch wunderbar und ein biblisches Gebot, wenn auch die Kinder für ihre Eltern sorgen. Ich hoffe, dass wir alle auch so gehandelt haben als Eltern, dass wir die Kinder aufgezogen haben, für sie gesorgt haben, ihnen alles gegeben haben, was sie wirklich brauchten. Und dass genauso dann auch die Kinder, wenn wir älter sind, auch einmal für uns sorgen. Die Angehörigen sind also erst verantwortlich, sonst sind sie schlimmer als die Heiden, wenn sie sich Christen nennen und nicht ihre Angehörigen versorgen. Das lesen wir im weiteren Zusammenhang in Vers 8. Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Weil nämlich sogar die Heiden oftmals ihre Angehörigen versorgen. Wenn ein Christ sagt, oder der sich so nennt, ich bin Christ, und lässt die Angehörigen links liegen, kümmert sich nicht darum, ist er schlimmer als ein Ungläubiger. Es wäre zum Beispiel pervers, wenn einer sich Christ nennt und sagt, ich spende alles nach Biafra oder in die Hungerländer, aber daheim lässt er die eigenen Kinder hungern. Ja, das wäre mal ein extremes Beispiel. Das wäre eine falsche Nächstenliebe. Das ist eine Fernstenliebe, aber keine Nächstenliebe mehr. Nächstenliebe heißt Nächstenliebe. Die Nächsten dürfen wir nicht übergehen. Wir können noch so viele Ideale haben, in Afrika die Welt retten und irgendwo, und daheim stirbt die Familie irgendwie an Lieblosigkeit und Armut. Das wäre eine perverse Situation. Also das ist hier gemeint, wenn es heißt, wenn einer die Seinen, die Hausgenossen, nicht versorgt. Hat er den Glauben verleugnet, ist schlimmer als ein Heide. Heute gibt es viele solche Idealisten, die überall bei den Friedensbewegungen mitmarschieren. Und wie sieht es mit dem Frieden in ihrem Herzen und ihrem Haus aus? Ist oft nichts da. Ich habe gar nichts gegen Frieden, ja, aber ist ja oft ideologisch besetzt, politisch sehr einseitig geprägt. Und im Inneren ist gar kein Friede da. Vor allem kein Friede mit Gott. Wie tragisch, wenn sie noch nicht den Heiland Jesus erkannt haben und angenommen, können sie auch keinen äußeren Frieden machen. Aber das nur als kleiner Exkurs. Es das ist nicht unser Thema heute. In Vers 6, in Vers 5 und 6 werden die rechten Witwen den falschen Witwen gegenübergestellt. Es gibt natürlich beide Arten von Witwen. Wenn der Mann gestorben ist, sofort wieder auf Männersuche, ja, gut. Oder sie setzt ihre Hoffnung auf den Herrn und ist auch bereit, auf seine Führung zu vertrauen. Also in Vers 5 und 6, das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Eine aber, die ausschweifend lebt, ist lebendig tot. Ja, die flüchtet sich dann in Rauschzustände, vielleicht auch in Unzucht und was auch immer. Das ist keine Witwe, die geistlich ist oder die man unterstützen sollte als Gemeinde, sondern man sollte sich dann zur Umkehr einladen von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg. Es ist einer Witwe nicht verboten, wieder zu heiraten. Das hören wir noch. Es ist sogar ein Gebot für die jüngeren Witwen, damit sie nicht ihre Begierden, damit die nicht sie so überwältigen, dass sie das Versprechen, Gott zu dienen, nicht halten können. Also die Bibel ist hier sehr realistisch und auch barmherzig. Aber es sollte im Geistlichen geschehen, nicht ein ausschweifendes, sündiges Leben. Das ist in jedem Falle falsch vom Wort Gottes her. Und so unterscheidet das Wort Gottes auch bezüglich des Alters. Hier schreibt der Apostel Paulus, dass jüngere Witwen heiraten sollen. Sie sollen nicht dieses Gelöbnis geben, ungeteilt nur noch dem Herrn zu dienen. Nein, sie sollen auch dadurch dem Herrn dienen, dass sie wieder eine Familie mitgründen, indem sie heiraten, bevor sie von der Begierde verzehrt werden. Bezieht sich eben insbesondere dann auch auf solche Frauen, die noch Kinder auch bekommen können und so weiter. Ja, da ist es an sich empfehlenswert. Und das ist ja auch ein biblisches Gebot, in der Ehe dann auch wieder zu leben, wenn es der Herr schenkt natürlich, und dann auch Kinder noch zur Welt zu bringen. Das ist also jetzt keine Sünde, wenn eine Witwe, eine, sagen wir mal, jüngere Witwe wieder heiratet. Wenn sie älter ist, ist es auch nicht verboten, man darf es nicht falsch verstehen. Aber schöner ist es, wenn sie sagt, ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo es an sich ja nicht so angemessen wäre, wieder zu heiraten. Es wäre die Zeit, wo ich ganz dem Herrn dienen kann, mich in der Gemeinde einbringen, im Frauengebetskreis, wenn sie damit keine Anfechtungen hat oder irgendwelche sonstigen Begierden sie überwältigen. Und deshalb ist ja auch das Maß gegeben mit 60 Jahren so ungefähr. Das war früher das Alter, wo man in Ruhestand ging. Heute wird es ja immer höher geschraubt. Nicht? Jetzt müssen wir bald bis 70 schon arbeiten. Ich weiß nicht, ob es dann noch bis 80 geht, die Rente anfängt oder wie das der Staat noch macht, dass sie gar keine Rente mehr zahlen müssen. Aber so 60 Jahre, das war das biblische Maß damals und ist auch heute durchaus realistisch. In manchen Berufen ist es eine Zumutung, wenn Menschen noch mit über 60 auf dem Bau arbeiten müssen oder was auch immer. Man müsste das vielleicht gestaffelt machen, auch nach Berufsarbeiten. Also ich kann mir vorstellen, in meinem Dienst, dass ich auch bis zum Tod arbeite, ein geistiger Beruf, geistlicher Beruf, da ist man an sich immer im Dienst. Ja. Aber wenn jetzt ein Bauarbeiter oder am Fließband einer steht, das mit über 60, das stelle ich mir furchtbar anstrengend vor. Aber das ist jetzt auch nicht unser Thema. Aber hier dieses Maß mit 60 Jahren. Und offenbar gab es damals in der Urgemeinde so etwas wie eine Liste, wo Witwen eingetragen werden konnten, die einen besonderen Dienst in der Gemeinde wahrnahmen. Sowas gibt es heute vielleicht auch noch in manchen Gemeinden, so eine Witwenliste, wo dann Frauen sich eintragen lassen, die vielleicht einen besonderen Gebetsdienst zusagen, ganz besonders zu beten für die Brüder, die in der Verantwortung stehen, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch in der Kinderarbeit, für die Jüngeren, für die Bekehrung von Gemeindebesuchern. Das ist ein ganz wichtiger Dienst. Also solche Listen, so richtige geistliche Mütter in Gemeinden. Habt ihr das auch in eurer Gemeinde? So geistliche Mütter, die beten, nicht? Das ist etwas Wertvolles. Die jüngeren Menschen, die stehen ja in der Regel noch im Berufsleben. Die haben nicht so viel Zeit, diese Gebete vorzunehmen. Bei uns zum Beispiel gibt es einen Schwesterngebetskreis. Das sind meistens alleinstehende ältere Frauen. Die treffen sich dann gezielt nochmal zusätzlich zur Bibel- und Gebetsstunde. haben dann auch Gemeinschaft gleichzeitig, ist eine gute Sache. Ja, wenn in euren Gemeinden vielleicht eine Schwester ist, die das leiten könnte, auch für alleinstehende Frauen, und wo man dann auch gerade zum Gebet sich trifft. Geistliche Mütter in einer Gemeinde, welcher Segen, natürlich auch geistliche Väter. Das muss man dann schon auch parallel sehen. Ein Beispiel für eine solche gläubige Witwe wird uns auch genannt. Es gibt mehrere Beispiele, aber insbesondere eine möchte ich kurz nennen hier, die auch als Prophetin bezeichnet wird und die ganz am Anfang, als der Herr Jesus auftritt, vorkommt. Wisst ihr, wie sie heißt? Hanna. Hanna, ja. Bloß kurz einige Verse aus Lukas 2, Vers 36 folgende. Zunächst tritt ja Simeon auf, also ein Mann, der auch gewartet hat auf den Erlöser Israels. Und dann wird noch die Hanna als weiblicher Ausgleich sozusagen zu diesem männlichen Propheten gebracht. Ja? Und da heißt es dann, und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Das heißt, ich verstehe so, dass sie 7 Jahre verheiratet war. Und jetzt war sie eine Witwe von etwa 84 Jahren. Also die war, so wie man es hier verstehen muss, jetzt 84 Jahre alt. Nicht, dass man das jetzt addiert und auf 100 noch was machen manche. Ich sehe so, dass sie jetzt 84 Jahre ist. Und über sie wird geschrieben, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ja, sie hat auch Zeugnis gegeben. Sie hat nicht gepredigt, das sollen Frauen ja nicht, auch nicht Gemeinde leiden. Aber sie hat gesagt und weiter gesagt, ja, der Messias ist gekommen und hat da Zeugnis gegeben. Es war eine wichtige Botschaft, die auch sie als Prophetin hatte. Und sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das ist eine wahre geistliche Witwe gewesen. Vielleicht auch für manche hier unter uns ein Auftrag mit Gebet und Fasten für die Gemeinde, überhaupt für die Christenheit, auch für die verfolgten Christen einzustehen. Es gibt ja so viele Gebetsanliegen und ich freue mich, dass die Gebetsstunde hier so außerordentlich gut immer besucht ist morgens, dass wir kaum Platz haben noch. Das ist ein gutes Zeichen und es ist eine große Freude auch. Also es ist immer morgen zum 8.
Hanna heißt Huld.
Hanna heißt Huld, ja. Vielen Dank. Es ist immer morgen zum 8 Gebetsstunde in der Bibelwoche. Möchte ich auch herzlich einladen. Auch noch die nächsten beiden Tage im Seminarraum 2. Nun haben wir ja noch viel zu sagen. Es ist ein etwas langes Wort heute. Hier werden noch Kriterien genannt für solche Witwen, die diesen besonderen geistlichen Dienst auch in der Gemeinde tun können. Es heißt hier in Vers 9 bis 10 werden also diese Kennzeichen aufgezählt. Also 1. Timotheus 5, Vers 9 und 10. Es soll keine Witwe auserwählt werden unter 60 Jahren für diesen speziellen Dienst in der Gemeinde des Betens und Eintretens. Bitte? Ja, naja, ich lege aus, wie es hier steht. Sie soll eines einzigen Mannes Frau gewesen sein, also eine eheliche Treue praktiziert haben, keine Ehebrecherin gewesen sein. Und sie soll ein Zeugnis guter Werke haben. Ihre guten Werke gehen ihr voraus, dass man sieht, sie hat auch schon früher, als sie noch jünger war, auch schon viele gute Werke getan, gerade wie diese Tabitha zum Beispiel, ja. Natürlich kann sie eine Frau schon unter 60 bewähren. Das wäre ja absurd, wenn man das jetzt falsch verstehen würde. Also ihr ganzes Leben weist sie schon aus für diesen speziellen Dienst auch in der Gemeinde. Und wenn sie Kinder aufgezogen hat, ist ein Kennzeichen. Nicht jede Witwe hat auch Kinder. Es gibt natürlich auch geistliche Kinder, nicht immer nur leibliche. Ja. Geistliche Kinder sind vielleicht sogar auch hier mit gemeint, aber auch leibliche natürlich an erster Stelle. Wenn sie gastfrei gewesen ist, das Haus soll immer ein offenes Buch sein für die Menschen, die kommen, dass man nichts zu verbergen hat, dass man Liebe erweist den Bedürftigen, den Obdachlosen, den Notleidenden, den Frauen, die an eine Abtreibung denken, auch, ja, sollen wir auch offene Häuser haben, um hier auch Menschenleben zu retten. Und dann steht hier ein wunderbares Wort, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat. Früher ist man ja in Sandalen, in staubigen Wüsten gelaufen, da war das ganz wörtlich auch zu nehmen, den Heiligen die Füße gewaschen, das kommt auch bei den Aposteln, auch beim Herrn selber vor, die Fußwaschung, wissen wir ja. Nicht? Und auch Frauen durften das tun und es ist immer ein Zeichen der Demut, der Selbsterniedrigung, dass sie eine demütige Frau ist und auch hilfsbereit, diese Liebe übt, dem anderen die Füße zu waschen. Heute wäscht man ja oftmals den Kopf, das ist was anderes. Nicht? Da sagt man einem die Meinung. Aber die Füße waschen, da heißt es, ich stelle mich unter dich. Ich kann mich unterordnen. Das ist ja ein wichtiges Kennzeichen, auch der Frau in der Ehe. Der Mann soll seine Frau lieben und die Mann soll sich diesem liebenden Ehemann unterordnen, der ja Christus repräsentiert und die Frau repräsentiert die Gemeinde. Epheser 5 nachzulesen, wer es nicht kennt. Ja? Epheser 5. Und dann heißt es noch, wenn sie den Bedrängten beigestanden hat. Es gab im ersten Jahrhundert schon viel Verfolgung, gerade auch in der Zeit, als die Timotheusbriefe geschrieben wurden. Es ist ja, wie wir am Anfang gesagt haben, wohl zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft des Apostels Paulus geschrieben. Und der zweite Timotheusbrief, sein Abschiedsbrief, sein Vermächtnis in der zweiten Gefangenschaft unter Nero, kurz vor der Hinrichtung. Und solche Witwen, solche Frauen haben auch schon früher, bevor sie Witwen waren, auch schon den Heiligen, den Gläubigen, damit sind ja alle Gläubigen gemeint, die Füße gewaschen. Nicht spezielle katholische Heilige, sondern jeder gläubige, wiedergeborene Christ ist ein Heiliger, abgesondert von der Welt der Sünde. Das meint der Begriff Heilige. Und dann noch allgemein umfassend formuliert, wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Ihre guten Werke gehen ihr voran. Und dann nochmal heißt, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie ihrer Begierde nachgeben, Christus zuwider, so wollen sie heiraten. Ist nicht verboten, ja, aber man muss das realistisch sehen. Und sie stehen dann unter dem Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Also sie sündigen nicht, wenn sie heiraten, aber wenn sie gelobt haben, sie wollen diesen speziellen Dienst tun und nicht mehr heiraten und dann plötzlich doch jemand kennenlernen, dann brechen sie ja ihr Gelöbnis und das soll nicht sein. Deshalb, wenn sie noch zu jung sind, dann soll man sie abweisen und sagen, prüfe lieber, ob du noch mal jemanden kennenlernst und dann gründe noch mal eine Familie, wenn der Herr es dir zeigt. Also ganz nüchtern, ganz plastisch, ganz realistisch ist das zu handhaben. Und dann kommen einige Dinge, ja, das ist nicht so leicht auszulegen, ist vielleicht ein bisschen pauschal klingend. Vielleicht war es auch die Erfahrung des Apostels Paulus mit solchen Frauen, man muss das einfach mal hier in dem Zusammenhang so sehen. Wenn er schreibt, daneben sind sie faul und lernen von Haus zu laufen und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. Nun, das könnte eine Folge davon sein, dass sie einfach unzufrieden sind. Sie haben gelobt, ganz dem Herrn zu dienen und jetzt würden sie am liebsten heiraten, aber sie scheuen sich, das zuzugeben und dann lässt sich das, diese nicht erfüllte Sehnsucht äußert sich dann in Geschwätzigkeit. Das ist ja oft ein Problem, ja. Jemand, der gern heiraten würde, aber dann niemand hat, ich will jetzt auch niemand zu nahe drehen, ich kenne euch auch nicht, aber man erlebt es immer wieder, dann macht es sich das anderweitig ein Ventil. Dann sind die Leute plötzlich geschwätzig oder sie lassen sich gehen, sie haben keine Antriebskraft mehr, sie sind depressiv. Depression ist ja nochmal was anderes als Faulheit, darf man nicht verwechseln. Ja, aber es kann die Antriebskraft lähmen. Man hat ein Gelöbnis gemacht und kann es nicht halten und das drückt einfach nieder. Und das Ventil ist dann Geschwätzigkeit, Vorwitz und solche Dinge und vielleicht auch ungeistliches Gerede. Und das soll nicht sein. Dann lieber gleich sich richtig entscheiden und wieder eine Familie gründen. So verstehe ich diesen Vers. Und deshalb sagt der Apostel auch im Auftrag des Herrn, so will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher, also dem Teufel, keinen Anlass geben zu lästern. Dass dann die Welt sagt, guck mal, die hat gelobt, ganz für den Herrn da zu sein und jetzt brennt sie hier und will wieder heiraten. Das würde dann manches hier in der Gemeinde zum Spott machen. Und es wird noch schärfer hier, wenn der Apostel dann schreibt, denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Sie haben ihr Gelöbnis gebrochen. Deshalb sagt übrigens der Herr Jesus, dass man lieber gar nicht schwören soll. Ja, man soll einfach Ja oder Nein sagen. Wenn aber einer gläubigen Frau Witwen anbefohlen sind, so versorge sie diese. Die Gemeinde soll damit nicht beschwert werden, damit sie für die rechten Witwen sorgen kann. Ich möchte euch abschließend noch ein Beispiel weitergeben von einer Frau, die alleinstehend war. Und die hat sich so eingesetzt, das möchte ich einfach wiedergeben. Eines Tages stand in einer Zeitung, in Chicago war das, in Amerika, eine Anzeige. $5,000 wurden für jede Information geboten, die zur Festnahme eines Polizistenmörders führen würde. Ein Reporter stieß auf diese Anzeige und sein Interesse erwachte. Dieser Reporter ging dem Fall nach und fand heraus, dass 12 Jahre vorher ein junger Mann namens Majek verhaftet worden war. Es war ihm vorgeworfen worden, einen Polizisten ermordet zu haben. Und dafür war dieser Majek ins Gefängnis gekommen. Aber das Beweismaterial war sehr zweifelhaft, sehr lückenhaft. Und es war durchaus fragwürdig, ob dieser Schuldspruch zu Recht gefällt worden war. Es bestand die Möglichkeit, dass der unschuldig im Gefängnis saß. Dieser Reporter suchte dann die Anschrift auf, die in der Anzeige stand, wo $5,000 für jede Information geboten wurden, die zur Festnahme des echten Polizistenmörders führte. Ja. Und dieser Journalist ging also dieser Anschrift nach und entdeckte, dass inseriert worden war von einer Person, die in einem sehr ärmlichen Viertel lebte, hinter den Schlachthöfen von Chicago. Als er an die Tür ging, dieser Person, trat ihm eine alte Frau entgegen, sauber gekleidet, aber offensichtlich sehr arm. Und im Gespräch stellte sich heraus, das war die Mutter dieses Majek, der im Gefängnis saß, dem der Polizistenmord vorgeworfen wurde. Diese Mutter hatte in ihrer mütterlichen Liebe, und sie war eine alleinstehende Witwe, niemals an die Schuld ihres Sohnes geglaubt und war entschlossen, seine Unschuld zu beweisen. Und deshalb hatte sie die Belohnung ausgesetzt, $5,000. Der Reporter fragte dann, $5,000 sind eine Menge Geld. Wo haben Sie das Geld her? Und wie können Sie das alles als Belohnung aussetzen? Ihre Antwort bestand aus einem einzigen Satz. Sie sagte, ich habe Fußböden gescheuert. 12 Jahre lang Fußböden gescheuert. 8 Stunden täglich. 5 Tage in der Woche hat sie Fußböden gescheuert, um dieses Geld anzusammeln, um die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Und das Ergebnis war, dass die Zeitung diesen Fall aufgriff und dass tatsächlich die Unschuld des Sohnes bewiesen werden konnte, dass er freigelassen wurde. Und das kam nur dadurch, dass diese Mutter, diese Witwe, 12 Jahre lang Fußböden gescheuert hatte und auch an ihren Sohn, an seine Unschuld geglaubt hatte. Sie kannte ihn besser als irgendjemand. Eine Witwe, die ganz bereit war, sich hinzugeben, ja, sich einzusetzen für, ja, es war im gewissen Sinn ein verlorener Sohn, aber er kam dann wieder frei. Eine echte Witwe wird anderen dienen, anderen Frauen, auch in der Gemeinde, auch Kindern. Sie wird in der Armenversorgung selber mithelfen, Gastfreundschaft üben, praktische Dienste wahrnehmen, zum Beispiel Küchendienst, Putzdienst, wenn sie es körperlich kann. Vor allem aber den Gebetsdienst. Das kann selbst jemand, der bettlägerig ist. Es gibt auch hier im Haus Menschen, die können nicht mehr in die Versammlung, sind bettlägerig, aber sie können beten. Da sind wir sehr dankbar dafür. Und ganz am Schluss noch 12 Bußfragen, die sich Mutter Eva von Thiele Winkler zur Beantwortung stellte. Sie war ja auch eine Diakonisse, eine alleinstehende Frau. Wir haben ja auch einige Diakonissen, freuen wir uns sehr drüber. Und sie hat sich selber damit schließlich 12 Bußfragen gestellt zur Beantwortung in ihrem Leben als Diakonisse, als eine Frau, die äußerlich gesehen eben allein steht, nicht verheiratet ist. Und das gilt sicherlich auch für jeden Menschen, nicht nur für alleinstehende Frauen oder Männer. Erstens, wie habe ich meine Zeit zugebracht? Sinnvoll, sinnlos, mit leerem Tand oder mit geistlich effektiven Beschäftigungen? Zweitens, wie habe ich meine Gelegenheiten benutzt, die mir Gott geschenkt hat, das Wort weiterzusagen? Drittens, habe ich meine Gedanken unter die Zucht des Heiligen Geistes gestellt? Habe ich mich in allem von Gott, von seinem Geist leiten lassen? Oder habe ich nach meinem Eigenwillen gelebt? Viertens, war ich gesinnt, wie Jesus auch war? Die Gesinnung Jesu können wir aus seinem Wort lernen und ihm immer ähnlicher werden, obwohl wir unvollkommen bleiben. Aber trotzdem, diese Gesinnung Jesu, es ist etwas Wunderbares, die Gesinnung der Demut, der Sanftmut, der Liebe, der Opferbereitschaft. Fünfte Bußfrage, verklagen mich meine Worte? Rede ich unbedacht, lieblos, verletzend, beleidigend, selbstgerecht? Verklagen mich meine Worte? Sechste Frage zur Selbstprüfung. Bin ich freundlich und liebreich gegen alle Menschen? Aus eigener Kraft können wir das nicht. Ja. Ich hätte auch gern mit jedem von euch hier jetzt ein längeres Gespräch geführt, aber die Kraft und Zeit, auch die Vorbereitungszeit erlaubt es leider nicht. Ich hätte gern viel mehr Zeit, auch jedem gewidmet, muss ich mir auch entschuldigen. Kommt einfach auf mich zu, wenn ihr noch Fragen habt. Ich biete es ja immer an nach den Veranstaltungen. Ja. Nehmt die Gelegenheit wahr. Also, bin ich freundlich und liebreich gegen alle Menschen, also die Gott mir über den Weg stellt. Ich kann ja nicht alle Menschen kennen, aber ihr versteht schon, wie das gemeint ist. Siebte Frage, hüte ich meine Sinne, Augen und Ohren vor dem Bösen, vor der Verführung? Bitte ich den Herrn um Schutz? Achte Frage, es sind nur noch jetzt fünf. Gehen meine ersten und letzten Gedanken aufwärts zu Gott. Morgens, wenn ich aufwache, danke ich dann Gott, dass ich wieder gesund aufstehen darf oder mit weniger Schmerzen zumindest. Und abends, wenn ich mich zu Bett lege, lege ich die Nacht Gott hin und wenn er mich abruft, bin ich dann bereit, ihm zu begegnen. Neunte Frage, bin ich frei von Eitelkeit und Ehrsucht? Manchmal muss der Herr einen hart demütigen, dass man zu diesem Zustand kommt. Denn von der Natur aus wohnt uns allen die Ehrsucht und Eitelkeit inne. Bin ich frei davon? Zehnte Frage, bin ich frei vom Eigenwillen? Habe ich meinen Willen schon auf den Altar Jesu gelegt? Und ich sage euch, das größte Glück ist, wenn wir nach dem Willen Jesu fragen. Denn er hat den besten Weg für uns bereit. Elfte Frage, trachte ich am ersten nach dem Reich Gottes? Und nach seiner Gerechtigkeit, nicht nach irdischem. Das Irdische hat auch seinen Wert. Wir sind an einen Arbeitsplatz gestellt, wir müssen unser Geld verdienen, ist ganz klar. Aber das Erste sollte immer sein, das Reich Gottes. Alles unter dem Vorzeichen zum Herrn empor, dem Herrn entgegengehen. Und zwölfte Frage, wandle ich im Geiste? Führe ich ein geistliches Leben oder bin ich immer noch dem Fleisch, also der sündigen Wesen dieser Welt verhaftet, wandlich im Geiste. Das waren 12 Fragen von Eva von Thiele Winkler, besonders auch für Witwen, aber auch für jeden Menschen in der Gemeinde des Herrn. Und wir haben ja nicht nur Witwen heute betrachtet, sondern ältere und jüngere Brüder, ältere und jüngere Frauen. Und das betrifft und schließt ja jeden von uns, die wir hier sind. Möge der Herr uns allen Gnade dazu schenken und Weisheit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, wir bitten dich, lass uns keinen in unseren Gemeinden übersehen, der in Not ist. Schenk uns offene Augen und Herzen für Menschen, die Hilfe brauchen, auch hier in der Versammlung. Herr, und schenk auch Möglichkeiten zu helfen. Bereite auch ganz besonders Diener und Dienerinnen zu, die auch solche Dienste speziell ausüben können in den Gemeinden. Aber mach auch jeden von uns bereit, zu helfen, wo die Not so offensichtlich ist, dass wir uns dem nicht mehr entziehen dürfen. Ja, Herr, darum bitten wir dich. Nun behüte und segne uns auch an diesem Abend weiterhin. Amen.